Willkommen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Wir haben einen ganz besonderen Gast, Rolf Baltensberger aus der Schweiz, bitte aus Winterthur, extra für diesen Vortrag nach Wien gekommen. Ich glaube, das alleine ist schon mal ein Antrittsapplaus wert. Er ist Astrologe sowieso, aber auch Chirologe, also er versteht sich auf die Handlesekunst ganz hervorragend. Und er ist Wirtschaftsinformatiker und hat sogar ein eigenes Programm geschrieben, das der Forschung dient, also ganz was Spezielles für die Astrologen angefertigt. Er ist seit 2002 Vorsitzender von SAF, vom Schweizer Astrologenforum, und ist der Nachfolger und wahrscheinlich der beste Schüler und auch astrologischer Partner jetzt von der Heidi Domen, um die es heute geht. Und da gibt es auch Bücher dazu von der Heidi Domen, astrologische Lebensaspekte. Es geht um Tiefenastrologie, also es geht um eine Deutungsmethode, die sie entwickelt hat. Und diese ganze Erfahrung von Heidi Domen ist da drinnen. Und Rolf ist einer, der das also in der Anwendung und in der, also der sehr Wesentliches dazu beigetragen hat, dass die Sache weiterentwickelt und verwendbar wird und dann noch am PC ein eigenes Programm dazu geschrieben. Also das ist schon sehr praktisch und wunderbar.
Danke. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Vortrag. Ich möchte sicher auch eine Grußbotschaft vom Schweizer Astroforum an den österreichischen Astrologenverband übermitteln. Der Vortrag von heute ist, geht so wie um die Quintessenz von der astrologischen Arbeit, auch Aufbauarbeit, die Heidi Domen in der Schweiz geleistet hat. Ich werde später noch auf sie speziell noch eingehen. Der Vortrag selber hat drei Teile. Also jetzt im ersten Teil werde ich mal grundsätzlich auch auf die psychologische Astrologie eingehen, so wie sie Heidi Domen aufgebaut hat, so wie ich sie auch heute sehe. Im zweiten Teil geht es dann wirklich um die Arbeitstechnik, wie man mit dieser Tiefenastrologie arbeitet. In der Tiefenastrologie gruppiert man schlussendlich nach Lebensaspekten. Das ist auch der Buchtitel dann von Heidi Domen, dem Buch, der hier aufliegt. Ich werde auch die Hilfsmittel vorstellen, die man jetzt heute hat, vor allem auch mit einem PC-Programm, wo die Arbeit damit sehr erleichtert wird. Und dann zum Schluss werde ich auf Anwendungen eingehen und vor allem habe ich auch drei Beispiele mitgebracht, wo wir dann sehen, wie deutlich sind diese Lebensaspekte in einem Horoskop, also wie deutlich fokussiert sich das auch. Ich habe auch gedacht, ich gehe noch ein bisschen speziell auf die psychologische Astrologie ein. Nicht, dass man in Österreich das nicht kennt, anders jetzt, ich weiß einfach von Österreich, es ist auch das Land der klassischen Astrologie. Und es ist für uns in der Schweiz, denke ich, auch in Deutschland, auch immer noch eine Eigenheit. Und ich denke, es macht, ist auch eine bestimmte Einzigartigkeit, dass ich das in Österreich so lange halten konnte. Ja, ich habe den Dreh noch nicht draußen, wieso sich in einigen Ländern die Astrologie auf diese Weise entwickelt, in anderen nicht. Ja, das ist eine interessante Feststellung. Ich denke, eine zentrale Annahme für die psychologische Astrologie ist, dass der Mensch als entwicklungsfähiges Wesen aufgefasst wird. Und in dem Sinn nicht nur als Schicksalsempfänger. Ich denke, das ist ein großer Unterschied. Auch in dem Sinn geht es wieder nicht, dass sich die Psychologie mit dem Schicksal beschäftigt, auch nicht mit der konkreten Vorhersage, es geht nicht um die Biosphäre, es geht aber auch nicht um die spirituelle Sphäre. Also das möchte ich auf die Psychologie und vor allem die psychologische Astrologie eingrenzen, auf das, was sie wirklich kann. Dann auch eine Grundannahme, die wichtig ist, jeder Mensch hat eine bestimmte Entwicklungshöhe, ein Bewusstseinsniveau, das sehr stark geprägt ist durch vergangene Einflüsse, also ganz allgemein vergangene Einflüsse, seien das Vorgeburtliche, da kann man Karma erwähnen, die mit diesem Konzept arbeiten, das können aber auch dann halt die Kindheitserlebnisse sein, auch die unmittelbaren Erlebnisse, die man als Erwachsener immer am Verarbeiten ist. Und das, denke ich, auf dem Fuß das Ganze dann auf. Und dann eine sehr wichtige Aussage, die vor allem von Thomas Ring auch deutlich gesagt wurde, die Entwicklungshöhe, also das Bewusstseinsniveau kann grundsätzlich nicht aus einem Horoskop entnommen werden. Es gibt immer wieder Leute, die finden irgend so ein System heraus und sagen, ja, ich habe die super perfekte Auszählung entwickelt, ich kann die Entwicklungshöhe einer Person bestimmen aus dem Horoskop. Das denke ich, das glaube ich auch, das geht grundsätzlich nicht. Da muss man auf die Grenzen akzeptieren von der Astrologie. Ich habe vorher erwähnt, die vergangenen Einflüsse, wie wichtig die sind für die psychologische Entwicklung oder auch vor allem dann für das Bewusstseinsniveau. Und in diesem Zusammenhang hat in der letzten Astrologie-Kongress in Basel 2004 Stanislav Grof auch einen Vortrag gehalten und er hat so eine Zeichnung aufgelegt, die ich jetzt nachgezeichnet habe. Und wo er das sehr deutlich eigentlich aufzeigt und wo man auch sieht, wo ist der Platz der Astrologie oder wo ist das Radix angesiedelt. Jetzt das Ganze ist wie eine Zeitlinie. Also hier unten ist ganz altes Material, hier angedeutet durch archetypische Motive. Dann kommt darauf aufbauend, das ist aber tief in der Vergangenheit, das karmische Gedächtnis. Und da tritt der Mensch ins Leben. Das ist der Geburtszeitraum. Das sind dann die Begriffe von Stanislav Grof. Er hatte die perinatalen Matrixen entwickelt, also die Prägungen, die man während der Geburtsphasen auch miterlebt. Und in diesem Zeitpunkt Geburt wird das Radix erstellt. Und darin ist im Prinzip wie alles die vergangenen Einflüsse symbolisch auch enthalten. Symbolisch. Der Mensch lebt ja ab der Geburt dann weiter. Es kommen weitere Einflüsse hinzu, die von der frühen Kindheit, dann immer später, bis man heute angelangt ist. Und das bewusste Ego, das Ich, unsere Selbstwahrnehmung, ist dann zu oberst oben und fußt auf all dem Ganzen, das weit in die Tiefe hinuntergeht. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, wo wie alles zusammengefasst ist, das mit den vergangenen Einflüssen. Das ist auch noch eine andere Aussage dann von Herrn Grof, eben, dass er oft am Vortrag gehalten hat. Er selber ist ja nicht ursprünglich Astrologe, sondern er ist Psychiater, von der Ausbildung her Arzt, Mediziner. Und er ist über seine Arbeit dazugekommen und hat gemerkt, an der Astrologie ist etwas dran. Und heute sagt er eben, die Astrologie ist ein Rahmenwerk, das über allen Wissensgebieten steht. Ich finde das auch eine bemerkenswerte Aussage. Auch in der psychologischen Astrologie, in der tiefen Astrologie, auch da geht es immer sehr stark um Bewusstseinsentwicklung. Wie bereits angetönt, der Mensch aufgefasst als entwicklungsfähiges Wesen. Das heißt, immer dann, wenn wir im Leben an Problemen anstehen, es läuft meistens darauf hinaus, dass wir im Bewusstsein einen Schritt machen müssen, um weiterzukommen, wenn wir das Problem wirklich auch lösen wollen. Das heißt, das Thema Bewusstseinsentwicklung vor allem auch, das ist immer präsent. Und da denke ich auch, man soll das auch ein bisschen differenzierter anschauen. Was ist das eigentlich Bewusstsein, Bewusstseinsentwicklung, was läuft da eigentlich ab? Und dazu gibt es jetzt weniger Literatur in der Psychologie selber, aber es gibt auch Personen, die schon näher sich damit beschäftigt haben. Ich möchte nur schon vorgreifen, Piaget, zum Beispiel Jean Piaget, ist das ein Name, der hier ein bisschen bekannt ist? Kennt ihn jemand? Kinderpsychiater, der hat um die Jahrhundertwende gelebt und hat sehr vieles zur Entwicklungspsychologie beigetragen, Grundlagenforschung. Und eine wesentliche Erkenntnis von ihm war, dass die Entwicklung grundsätzlich nicht kontinuierlich verläuft, sondern immer in Entwicklungsschritten. Entweder hat man einen Schritt gemacht oder man hat ihn nicht gemacht. Aber es ist nicht eine kontinuierliche Entwicklung. Und es ist auch so, dass eine meistens Bewusstseinsstufen, Bewusstseinsentwicklungen, entweder man hat etwas erlickt, man sieht die Zusammenhänge, oder es geht nicht, man kann es nicht teilweise sehen. Es ist meistens auch so, bei größeren Bewusstseinsstufen, bei Entwicklungsstufen, hat man plötzlich eine weitere Sicht, man kann mehr sehen, man hat vielleicht eine eigene Sprache auch, und das ist, wenn man diese Stufe noch nicht erlangt hat, kann man das diesen Personen gar nicht erklären, was da eigentlich abläuft. Es ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber vom Prinzip von der Entwicklung von den Kindern ist es genau auch so. Wenn Kinder noch nicht gelernt haben, abstrakt zu denken, dann, soll ich da ein Beispiel bringen? Ja, das ist also ein Beispiel auch, wenn man ein Kind einen Ball nimmt und man verdeckt ihn und nimmt ihn weg. Und dann kann, wenn das Kind noch nicht gemerkt hat, aha, der Ball ist auch noch im Raum, wenn ich ihn nicht mehr sehe. Das ist eine Form von abstraktem Denken, das man zuerst erlernen muss. Das ist so ein Beispiel. Und solange es das noch nicht erlernt hat, man kann es ihm noch so erzählen, es ist immer noch da, es begreift es nicht. Das Bewusstsein ist noch nicht reif dafür. Und das sind effektiv Kipppunkte. Entweder erliegt man das oder nicht. Und das ist eine Erkenntnis, die vor allem auch Ken Wilber dann weiterverfolgt hat. Das Ganze läuft auch im Erwachsenenalter immer weiter. Es sind immer Entwicklungsstufen. Es ist nicht eine kontinuierliche Entwicklung, sondern man macht Sprünge in dem Sinn. Aber es sind auch viele kleine Schritte, die man macht. Aber es sind Schritte, es sind Stufen. Man kann die ganze Entwicklung, natürlich, da gibt es sehr viele Systeme und die kann man fast in beliebig viele kleine Schritte aufteilen. Aber wesentlich jetzt vor allem für die psychologische Astrologie ist, dass es eigentlich wie drei Hauptdrehpunkte gibt, drei Hauptschritte. Und die sind eigentlich zusammengefasst auch in den Begriffen Körper, Seele, Geist. Ich denke, das haben sicher alle schon auch gehört. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, bei dem zu bleiben und das, ich will das auch noch ein bisschen vertiefen. Bei Entwicklungsstufen, was da eigentlich kritisch sind, sind sogenannte Übergangsphasen. Und ich denke, wenn Personen in eine psychologische Beratung kommen, auch astrologisch-psychologische Beratung, dann ist es meistens so, wenn jemand an einer Übergangsphase ist. Nicht, wenn er in einer stabilen Phase ist, wo die Zusammenhänge in sich stimmen. Das Problem ist dann, wenn man zum Teil etwas in einem Übergang steckt und dann stimmt weder das eine noch das andere. Man hat noch kein konsistentes Weltbild, wo man alles einordnen kann. Was für mich noch wichtig ist auch, wenn man über Bewusstseinsstufen redet, es müssen Minimum drei Stufen sein, um die wesentlichen Problematiken erfassen zu können. Gerade so in der psychologischen Astrologie, auch in der Literatur, wird hier meist oft nur von entwickelt, unentwickelt geredet. Und das ist dann aber nicht Entwicklungsstufen, dass man das nicht verwechselt. Nur mit diesen beiden Begriffen, entwickelt, unentwickelt, kann man viele Sachen gar nicht erklären. Also es braucht eine bessere Differenzierung. Ich habe vorhin die drei Stufen, die drei wichtigsten Stufen erwähnt, eben Körper, Seele, Geist. Und mit dem Seelischen ist ja vor allem auch die Entwicklung der Persönlichkeit gemeint. Und da kommt natürlich auch Jung stark ins Spiel mit seiner Individuation, wo es eigentlich vor allem auch um das geht, wo das Zentrale ist, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. In jungischen Terminologie ist es dann von der Persona zum Selbst. Was ich auch noch wichtig finde, die Psychologie, oder dass man das immer sieht, die Psychologie deckt sich auf die Person, auf die Persönlichkeit ab, auf die Seele. Aber das umfasst noch nicht der ganze Mensch. Also das Menschsein umfasst noch mehr. Und das heißt auch, wenn die Persönlichkeit in dem Sinn entwickelt ist, wenn jemand zum Selbst gelangt ist, dann ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Es geht noch weiter. Und was weitergeht, dann geht es eben in die spirituellen oder auch transpersonellen, überpersönlichen Sphären. Und ja, eben da wachsen wir in etwas hinein, und wo es mehr eigentlich um das geht, für was wir eigentlich in der Welt vorgesehen sind. Das sind nochmals ein paar Zusammenhänge, jetzt wieder von Körper, Seele, Geist. Und zwar auch jetzt im Zusammenhang wieder mit der Persönlichkeitsentwicklung. In der Psychologie, da entwickelt man die Person, also das Ich oder das Selbst. Und vorher, in der Stufe vorher, ist man noch in dem Sinn vorpersönlich. Vom Ich-Bewusstsein, es ist ein Ich-los, muss man das anschauen. Es wird dann ichhaft im seelischen Bereich und ich-frei, wenn man eigentlich darüber hinausgeht. Und es ist ein Unterschied zwischen ich frei und ich los, weil dazwischen muss man das Ich entwickelt haben. Und von daher ist auch wichtig, diese ganze Entwicklung, es sind Stufen und jede muss erfüllt sein, damit man zum nächsten gelangen kann. Es sind dann auch noch andere so Ableitungen von der Selbstwahrnehmung. Wenn man auf der körperlichen Ebene ist, können Sie es lesen? Ja. befindet man sich eigentlich noch im Kollektiv. Diese Personen reden dann oft auch wir. Die schließen sich auch immer gerne in Gruppen an, die sind nicht gerne alleine, dann fühlen sie sich unwohl. Ja, dann ist man im Kollektiv. Also auch eine Person, die natürlich im Kollektiv kann ich sagen, aber es hat nicht dieselbe Bedeutung wie eine Person, die ihre Persönlichkeit schon bereits entwickelt hat. Eben geht man dann hier weiter, da kommt man dann einfach mehr in die transpersonalen Bereiche, kann man sagen, das Kosmische, auch das Spirituelle. Und das ist nur eine kleine Querbeziehung noch zur Chirologie, zum Handlesen. Dort kennt man diese Stufen auch. Und zwar eben, dort sagt man dem Körperbereich, dem physischen Bereich, das ovale Prinzip, das eckige Prinzip ist dem seelischen, dem persönlichen zugeordnet und das konische dem geistigen. Und das Handlesen erwähne ich vor allem deshalb, weil in der Astrologie hat man eben die Aussagegrenze über die Bewusstseinshöhe, da kann man wirklich nichts aussagen. Und die Hand hingegen gibt uns Zugangshinweise über das mögliche Bewusstseinspotenzial. Also es ist etwas, das wir dort ablesen können, was wir im Horoskop nicht sehen können. Und von daher finde ich es eine sehr praktische Ergänzung für einen Astrologen. Also ich kann da nur jemanden, also wer Astrologie betreibt, sich mit Personen beschäftigt, sich empfehlen, ein bisschen da sich hineinzulesen, einmal zu schauen, ja, was kann man damit machen. Das ist wirklich eine gute Ergänzung. Ja, also damit ist schon die Grundformen von den Händen gemeint, das mit dem Oval, Eckig, Konisch. Wobei eben, ich kann nicht stark hineingehen, aber das Oval, das grundsätzlich sind das sehr die massigen Hände, die ganz breiten Hände, die fleischigen Hände. Das kann man sagen, das ist das ovale Prinzip. Das Eckige, das ist das, was ich habe. Ich denke, auch die meisten Leute, die hier drin sind, haben das eckige Prinzip. Das ist alles, die Finger sind sehr gerade, auch eher schlank, mittelschlank. Und dann das Konische, also das sind dann ganz feine, lange Hände. Und es ist auch nicht, dass die Linien von den Fingern laufen nach vorne zu. Auch der Handrumpf, die ganze Handform läuft die spitz nach vorne zu. Das ist dann das Konische. Ja. Es kommt immer mehr, dieses Konische, auch diese konische Grundform. Also vor allem bei jüngeren Leuten auch. Jetzt will ich den Bogen wieder ein bisschen näher zur Astrologie ziehen. Weil hier findet man diese Stufen auch wieder, oder man kann die Astrologie auch wieder mit diesen Stufen verbinden. Und zwar, man kann da schon, es gibt wie große Gebiete der Astrologie, die man hier unterscheiden kann. Ich denke, wenn man sagt, auch wenn man auf der körperlichen Stufe sich befindet, dann sage ich jetzt sogenannte physische Astrologie, es geht um das Konkrete. Und ich habe so den Eindruck, die klassische Astrologie deckt sehr viel von dem ab. Das ist dort, eigentlich will man auch konkrete Aussagen machen können. Man will möglichst klar werden in der Aussage, das geht nicht. Stundenastrologie gehört eigentlich auch in diesen Bereich hinein. Und eben die Frage dort ist ja hauptsächlich auch, was passiert mir? Also was läuft, was geht ab? Mehr vom Schicksal her. Dann die nächste Stufe, auf der seelischen Stufe, die passende Astrologie ist eben die psychologische Astrologie, wie der Name selber schon ausdrückt. Und dort ist die Hauptfrage, welche Person bin ich? Wer bin ich? Das ist eigentlich die Idee der Selbsterkenntnis. Das ist dort die Hauptfrage und nicht die konkrete Transitdeutung, was passiert mir, wenn Saturn über meine Sonne läuft. Das gehört eigentlich mehr in den Bereich von mir gesehen, von der klassischen Astrologie, und das kann die klassische Astrologie auch viel besser beantworten. Und dann den dritten Bereich, eigentlich die spirituelle Astrologie. Ich denke, die ist in dem Sinn noch nicht entwickelt, die wird erst noch kommen. Also da kann ich noch nicht sagen, da gibt es schon diese und diese Schule, die das macht, oder diese und diese Techniken. Und vor allem, was ich hier anfügen möchte, in der Schweiz momentan ist Karma-Astrologie sehr verbreitet oder sehr beliebt. Es hat großen Zustrom. Aber so wie das heute angewendet wird, gehört das eindeutig in den Bereich von der psychologischen Astrologie. Ich meine, man will dort nur Vergangenheitsanteile von der eigenen Person entdecken. Aber die eigene Person als psychologische Astrologie. Und eigentlich in einem geistigen Bereich ist spirituelle Astrologie, geht es nicht mehr um die eigene Person, die steht dann nicht mehr im Zentrum. Dann ist dann eben die Frage, für was bin ich in der Welt vorgesehen, wo ist mein Platz in dieser Welt? Und ich denke auch, wenn man dann weiter ist, auch dann wird die Astrologie uns auch hier noch sinnvolle Fragen, also wir können sinnvolle Fragen mit beantworten, wird uns da auch noch weiterhelfen. Und was ich damit auch aussagen möchte, dass die Astrologie nicht ans Bewusstsein gebunden ist. Es gibt zum Beispiel hier und da wieder so Schriften, die sagen, ja, Astrologen, die haben so ein magisches Weltbild und geozentrisch und veraltet und die wissen ja nicht, was es ist. Das stimmt nicht. Die Astrologie wandelt sich, die passt sich dem Bewusstsein an von den Personen, die es machen und die es auch dann entsprechend verstehen können. Jetzt, das vorhin gesagt habe ich jetzt noch ein bisschen in einen Kreis eingezeichnet. Wenn ich jetzt sagen möchte, eine Astrologie, die alle Bereiche umfasst, dann würde ich das als integrale Astrologie benennen. Eben, dann geht es, da hat auch eine Astrologie Platz, wo es um die konkreten Aussagen geht. Also von mir gesehen ist auch Stundenastrologie eine hervorragende Technik, die einem Klienten helfen kann, wenn er etwas sucht, wenn er beunruhigt ist. Man kann ihm dort ganz konkrete Antworten geben, die ich zum Beispiel mit psychologischer Astrologie nicht machen kann. Ich denke, das hat auch in der heutigen Zeit als moderner Mensch hat das noch Sinn. Erfüllt das einen Zweck? Das wäre mehr in diesem Bereich. Dann eben die psychologische Astrologie. Und dann der dritte Bereich, die spirituelle Astrologie, wo man mehr in die geistigen Bereiche geht. Die Begriffe, die hier noch eingestreut sind, Biosphäre, Noosphäre, Pneumosphäre, die sind von Dane Rudiar. Also der hat diese Einteilung auch schon sehr früh auch gemacht. Er hatte auch eine Astrologie entworfen, die sehr stark entwicklungsorientiert ist, auch von der Bewusstseinsentwicklung von Menschen. Damit hat er sich sehr früh auch stark beschäftigt. Jetzt bevor ich das Ganze, werde ich nachher noch sogar in den Tierkreis legen können. Ich muss aber vorher noch eine Bemerkung machen. Und zwar, der Tierkreis hat im Prinzip zwei Naturen. Und das ist wichtig, das zu unterscheiden, damit es keine Verwechslungen gibt. Und das wird nicht immer differenziert. Das eine ist, dass das meistens, wie das angewendet wird, ist der Tierkreis eine Signaturenlehre. Das sind die klassischen Tierkreiszeichenbücher, wo all die Typen beschrieben werden. Und all diese Typologien, diese Typen, die sind gleichwertig, sind auf verschiedene Färbungen. Das heißt, es ist keine Hierarchie. Die stehen einfach nebeneinander, ist eine Beschreibung. Und auch die Aussagen daraus, die können eindeutig aus dem Radix bestimmt werden. Also diese Färbungen, wer Astrologie macht, erkennt das, die stimmen einfach. Also ein Löwe wird sich immer wie ein Löwe verhalten, aber eben er kann mehr oder weniger entwickelt sein. Aber der Grundtypus Löwe, der bleibt. Dann die zweite Sichtweise vom Tierkreis, das ist, wenn man ihn als Entwicklungslehre anschaut. Und da ist vielleicht noch eher der Begriff Reise des Helden bekannter. Also wo man einen Einstiegspunkt hat, es kommt eine Erkenntnis dazu, man gelangt zum nächsten Zeichen, es geht weiter, bis man am Schluss dann beim Fisch ist, wo man dann an der höchsten Stufe ist. Und Stufe auch, hier deutet sich schon an, dann ist eine Entwicklungsstufung gemeint. Und dann ist es nicht dasselbe wie die Signaturlehre. Dann ist es eine Hierarchie, da muss jede Stufe erfüllt sein. Und dann ist klar, dann ist Fisch höher als wieder, wenn man es als Entwicklung anschaut. Und hier kommen dann eben manchmal die Missverständnisse vor, wenn man meint, ja, jeder Fisch ist schon viel spiritueller, weil er ein Fisch ist. Dann ist es eine Vermischung. Eben weil der Fisch als Typus kann völlig unentwickelt sein, ein Wider als Typ kann völlig hochentwickelt sein, kann Religionsgründer sein. Das ist nicht bestimmt von Grund auf. Aber dass man das immer deutlich unterscheidet, darum muss man es manchmal auch hinweisen, jetzt ist der Tierkreis als Signaturlehre gemeint und jetzt als Entwicklungslehre. Weil jetzt habe ich im Prinzip die drei Teile von vorher einfach in den Tierkreis hineingelegt und da geht es klar, der Tierkreis als Entwicklungslehre. Das kann nur so verstanden werden. Sonst läuft es schief. Und man kann hier auch klar sagen, die ersten vier Zeichen, da ist man im körperlichen Bereich, im physischen Bereich drin, von der Entwicklung her. Dann ab Löwe, der sagt ja eigentlich das erste Mal laut ich. Dann fängt eigentlich mit dem Feuerzeichen, fängt wieder so ein Kipppunkt an in der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt auch, hier ist man vorpersönlich. Hier im Bereich dem Seelischen ist man im psychischen Bereich. Da ist man persönlich. Und dann mit dem Schützen, geht es dann erstmals über die eigene Person hinaus, da interessiert man sich auch, wo man steht als Person für die Zusammenhänge. Ab da fangen ja auch die Bereiche der Religionen an, das Interesse dafür. Jetzt noch ganz außen eingezeichnet, noch ein Querbezug. Ich habe schon am Anfang erwähnt, ich habe mich auch stark mit Ken Wilber, Jean Gebser und noch diversen anderen beschäftigt. Diese Stufen sind in der Schweiz noch recht bekannt, oder wenigstens die Begriffe archaisch, magisch, mythisch, mental, integral als Entwicklungsstufen. Und die sind jetzt hier außen auch noch eingezeichnet, wo sie ungefähr korrespondieren. Das ist also als Querverweis. Es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, die mythische Stufe, und damit ist wirklich auch die ganze Geschichte mit der Mythologie gemeint, die ist im vorpersönlichen Bereich. Also man kann die eigene Persönlichkeit schlussendlich nicht aus der Mythologie definieren, weil die ist vorpersönlich. Man kann aber Material von daher holen, es können Persönlichkeitsanteile darin sein. Aber der mythologische Bereich grundsätzlich ist noch im vorpersönlichen Bereich drin angesiedelt. Ich würde mehr sagen, es ist einfach im ersten Drittel drin enthalten. Und ich denke, gerade so, was Vergangenheit ist, das Zurückliegende auch, dann ist wieder das Wasserzeichen am ehesten, dass das entsprechen würde. Dass auch vergangene Eindrücke behält oder vor allem eigentlich das weitergibt. Gut, das wäre von mir her jetzt der erste Teil gewesen, wo ich jetzt einmal versucht habe, einen kurz zusammengefassten Teil die psychologische Astrologie zu beschreiben oder eben so, wie ich sie heute einordnen würde, auch in einem größeren Zusammenhang, damit man auch sieht, aha, psychologische Astrologie für sich selber deckt noch nicht alles ab, aber ich finde es ein sehr wichtiger, ein nützlicher Teil und vor allem, wenn jemand in eine psychologische, eine astrologische Beratung kommt, dann ist vor allem heute die psychologische Astrologie gefragt. Es geht meistens um Fragen der Persönlichkeit. Die wenigsten Leute sind heute an der Schwelle, wo sie die persönliche Stufe verlassen und jetzt in die spirituelle Stufe kommen. Dort sind noch nicht die meisten Fragen. Also das heißt, wir als psychologische Astrologen sind heute schon vor allem mit diesem Bereich beschäftigt und daher lohnt es sich auch, sich näher damit zu beschäftigen, das sich zu vertiefen. Und das ist in dem Sinn dann auch wieder der Querbezug zu dem Thema eben Lebensaspekte, Tiefenastrologie. Das ist schon in erster Linie psychologische Astrologie, das ist solches Wissen drin und auch, soll ich sagen, auch ein System, wie man damit arbeiten kann. Ja. Es geht zuerst einmal um das Prinzip der Tiefenastrologie, wie das aufgebaut ist. Ist eigentlich angelehnt an die Tiefenpsychologie. Das ist eigentlich die Idee, also wo man versucht, mehr so Hintergrundaspekte, Hauptmotive einer Person herauszukristallisieren. Also es geht nicht, also in der Psychologie gibt es ja auch mehr die verhaltensorientierten Arten. Und das ist nicht hier gemeint, sondern wirklich mehr eigentlich die Hintergrundmotive. Wieso verhält sich ein Mensch vielleicht immer eher in diese Richtung und nicht so? Oder wo sind seine Hauptantriebe, vielleicht auch seine Schwierigkeiten, dass er seine Hauptantriebe nicht leben kann? Also das sind ja dann die Sachen, die wir bewusst machen können in einer Beratung auch, wenn wir solche Sachen antippen können. Also das ist einfach von der Name her und jetzt vom Aufbau her. Die Tiefenastrologie geht nicht in erster Linie von, dass jetzt die Planeten in den Häusern deutet, die Planeten im Zeichen, was gibt es für eine Färbung und dann noch die Aspekte hinzunimmt, sondern Schwergewicht sind immer zwei Prinzipien, die miteinander verbunden werden. Und ich werde es jetzt dann noch erläutern, wie das genau gemeint ist. Aber einfach so Lebensaspekte haben drum dann so Namen wie Sonne Saturn oder Venus Chiron, Mars Jupiter, alle diese Zweierkombinationen, die es geben kann. Das heißt auch, wenn man jetzt ein System hat mit 12 Planeten vorausgesetzt, gibt es insgesamt 66 Kombinationen. Ist irgendwie so in der Nähe wie von Tarotkarten, wo man auch sagen kann, ja, es ist doch schon eine recht feine Aufgliederung. Es sind nicht nur 12 Planeten, die man so hat, sondern es wird eine feinere, es wird ein differenzierteres System damit. Jetzt diese Zweierthemen, wie man zu diesen kommt. Zweierthemen oder jetzt auch Lebensthemen, wie man die nennen kann, das setzt sich aus ganz unterschiedlichen Sachen zusammen. Und hier ist vor allem das Analogiedenken gefragt. Also wenn jemand noch nicht so geübt ist in Astrologie, dann wird es dann rasch schwierig, weil hier springt man dann rasch umher, weil man setzt die Analogien, aber als Astrologe weiß man, die Analogien darf man dann nicht gleichsetzen, aber man kann die übergeordneten Themen herauskristallisieren. Also das ist jetzt mehr so im technischen Teil, versucht man dann jetzt zuerst aus dem Horoskop, aus dem Radix überhaupt herauszufinden, was sind jetzt die wichtigen Lebensthemen, was sind jetzt die zentralen Themen, die im Radix drin enthalten sind, die versteckt sind. Und es ist dann eben nicht nur durch eine Symbolik gekennzeichnet wie ein starker Aspekt, sondern das sind dann all diese verschiedenen Kombinationen. Ich möchte trotzdem hier schon mit Beispielen anfangen, und zwar, ich mache das Beispiel Sonne, das Thema Sonne-Saturn. Und jetzt, wenn man das schaut, aus was kann sich dieses Thema bilden? Planet im Zeichen, das heißt Sonne im Steinbock oder Saturn im Löwen. Das entspricht beides dann wieder dem Thema Sonne-Saturn in der Analogieebene. Dann Planet im Haus, Sonne im 10. Haus oder Saturn im 5. Haus. Dann ist klar, jede Menge Aspekte, Sonne halb Quadrat Saturn als Beispiel. Dann Kombination Sonnenzeichen und Aszendent. Damit kann gemeint sein, zum Beispiel Sonne im Steinbock plus Aszendent Löwe. Das ist so eine Kombination, dass das Thema auch wieder enthalten. Oder auch Sonne im Löwen plus Aszendent Steinbock, dann haben wir das auch wieder. Und dann weiter, jetzt noch eine Frage, Halbsummen, wer von euch, also ist das für Sie ein Begriff? Kennen Sie das soweit? Oder einfach grob, es sind Schnittpunkte zwischen zwei Planeten, auf die Mitte. Das wird auch verwendet, und zwar wenn starke Halbsummen auf persönliche Punkte fallen, Sonne, Mond, Aszendent, MC und auch den Mondknoten, dann zeigt das das Thema auch an. Und jetzt wird es so sein, dass man in einem Horoskop, in einem Radix, das ganze Radix systematisch nach diesen Analogien untersucht und dann einfach schaut, welches Thema kommt am häufigsten vor. Es wird schlussendlich auch noch mit Punkten gewichtet. Und so bilden sich dann eigentlich wie eine Rangliste von den wichtigsten Lebensthemen. Also ich denke, das ist der Hintergrund, wie kommt man jetzt einfach mal technisch zu diesen dann Zweierkombinationen. Jetzt die Idee der tiefen Astrologie, also mit diesen Zweierthemen, die kommt von Heidi Dohm, und das gebe ich noch ein bisschen hier auf sie ein. Sie macht schon sehr lange Astrologie, seit 1953. Sie ist jetzt heute 67-jährig. Sie hat Astrologie von ihrer Mutter gelernt. Die war Handleserin auch noch und Astrologin, und darum hatte sie schon sehr früh Zugang zur Astrologie. Und da ist natürlich klar, da kann man durch einen langjährigen Erfahrungsschatz aufbauen. Das heißt, auch seit 1953 hat sie angefangen mit Astrologie, bis sie aber erste Kurse gegeben hat. Das hat noch lange gedauert, weil sie war lange auch am Suchen, hat wieder gelernt. Und damals war die psychologische Astrologie noch nicht entwickelt. Also in dem Sinn war sie auch einer von den Personen, die die psychologische Astrologie mitentwickelt haben, mitbegründet haben. Sicher einen großen Einfluss dann auch in der Schweiz gehabt dadurch. Weil eben damals konnte man auch nicht bei Hermann Mayer Seminare besuchen über psychologische Astrologie oder all das. Also wenn man das verbinden wollte, man musste selber diesen Link machen, diesen Zugang haben, man musste sich selber zum Beispiel in die Werke von Jung vertiefen oder auf diese Verbindungen herstellen. Sie hat einfach gemerkt, aha, die Astrologie, die sie gelernt hat, war eigentlich vor allem die klassische Astrologie halt dann noch, die alte, hat sie nicht mehr befriedigt. Und dann war sie dazugekommen und ist dann halt so unabhängig oder wie damals dem Zeitgeist entsprach, auf die psychologische Astrologie gekommen. So denke ich, wie wir sie heute die meisten jetzt auch kennen. Und eben ab 1979 hat sie angefangen, eigentlich dann ihr System, das sie entwickelt hat, hat sie für sich gefunden, doch, das ist jetzt genug reif, da steckt genug dahinter, anfangen zu unterrichten, hat sie die ersten Schüler gehabt. Beratungen hat sie schon vorher gemacht, also von daher hat sie immer wieder Feedback gehabt, ja, funktioniert ihre Art von Astrologie auch. Das war dann 1979 die ersten Kurse, 1981 wurde dann das Schweizer Astroforum gegründet. Das ist eigentlich aus den Schülern von ihren ersten Kursen entstanden. Die wollten weiter am Thema dranbleiben, auch eine Organisation gerne haben, wo man sich wieder treffen kann für den Austausch, für den astrologischen Austausch. Das war dann eben die Geburtsstunde vom Astroforum. Von Hintergrund her hatte sie sich am Anfang stark eigentlich noch mit Reinhard Ebertin und der Kosmobiologie beschäftigt. Das heisst, auch im heutigen SAF-System sind eigentlich sehr viele Elemente von der Kosmobiologie drin, eben die Halbsumme, die ich vorher schon erwähnt habe, auch mit dem 90-Grad-Kreis arbeiten, ja, Strukturbäume. Ja, das war der Zusammenhang. Ganz am Anfang hielt sogar auch hier noch Reinhard Ebertin Seminare im Zusammenhang vom SAF dann auch. Er ist sogar dann Ende 80er Jahre gestorben, das war noch in seinen letzten Lebensjahren. Ja. Jetzt auch diese Zweierkombinationen, diese Deutungen, die sind eigentlich im Buch enthalten, die Heidi Domen vor jetzt auch schon 4 Jahren veröffentlicht hat. Ich habe jetzt von diesem Buch insgesamt 3 mitgenommen, 1 ist schon weg. Und zwar hier sind noch persönliche Widmungen von Heidi Domen drin. Also wer Interesse hat, 21 Euro, weg ist weg. Grundsätzlich, es ist im Buchhandel erhältlich, Astrodata Verlag. Ich denke, das müsste auffindbar sein. Es ist ein ganz kleiner Teil vom Buch, ist von mir das Vorwort. Jetzt auch nochmals zum SAF und vor allem zur Astrologie vom SAF. Wir haben da ein paar Spezialitäten, das muss man schon auch noch etwas erwähnen. Und zwar, ich habe vorhin schon erwähnt, die ganze Auszählung, die dann dahinter ist, wie man methodisch mit diesem System arbeitet, beruht auf einem System, das 12 Planeten benötigt. Sonst gibt es Verzerrungen in der Berechnung. Und Heidi Domen hat eben in den 70er Jahren als hat sie auch herumgeforscht, wollte auch gern ein System haben mit 12 Planeten. Das ist der Idealfall, nach dem wir sicher alle auch streben. Nur ist die Frage, ja, was nimmt man denn da? Gut, 1977 wurde auch Chiron entdeckt. Also sie hatte das sehr früh in ihre Konzepte integriert. Das heisst aber auch sehr früh Erfahrungen mit Chiron gesammelt. Also darum auch im Schweizer Astroforum, vor allem in der Gründungszeit, war das noch stärker als heute. Es gab eine Chiron-Forschungsgruppe und zugleich noch eine Transpluto-Forschungsgruppe, wo man auch Erfahrungsmaterial gesammelt hat zu diesen beiden Planeten. Transpluto geistert schon länger herum in der Astrologie, kann man sagen. Und ich möchte darum auch geistern sagen, weil heute ist für mich klar, dass er mit den Ephemeriden, die heute in den Computerprogrammen verfügbar sind, dass er nicht existiert. Da bin ich zu 99,9% überzogen. Ich beschäftige mich auch sehr stark noch mit Astronomie, vor allem auch in diesen Bereichen. Und es ist heute so, Transpluto, wie der Name so sagt, damit ist ein Gestirn gemeint oder ein Planet, der noch hinter dem Pluto kreist. Und seit 1991 sind in diesem Bereich jetzt auch sehr viele Körper entdeckt worden. Das heißt, es liegt durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir einen Körper entdecken, der ähnlich wie der Transpluto ist mit den Ephemeriden. Das Unwahrscheinliche ist einfach am jetzigen Transpluto, er hat eine kreisrunde Bahn. Da gibt es praktisch keinen Planet, der eine kreisrunde Bahn hat. Er liegt exakt auf der Ekliptik. Also das sind so eigentlich eine vereinfachte Idealannahme, die wird praktisch kein Planet entsprechen, auch wenn er noch in der Nähe gefunden wird. Ja. Aber trotzdem interessant, in diesem Bereich einen Planet einzuzeichnen, zu postulieren, wo man jetzt heute weiß, man wird dort noch etwas entdecken. Also man kennt heute etwa 80 bis 100 Körper in diesem Bereich. Also es ist nicht so, dass nur ein einziger entdeckt wurde. Die größten Körper sind etwa so groß, ein bisschen größer als der Asteroid Ceres mit über 1000 Kilometer oder etwa halb so groß wie unser Erdenmond. Oder 5-mal so groß wie Chiron. Also das heißt, Chiron, haben Sie sicher auch schon viele gehört, wird vor allem in der psychologischen Astrologie eigentlich, hat sich sehr stark etabliert, muss man sagen. Obwohl von mir gesehen, es ist wirklich kein Planet in dem Sinn, aber es ist ein Faktor, mit dem man arbeiten kann, das Ergebnisse zeigt, es hat irgendeinen praktischen Nutzen daran. Und Transpluto hat momentan für mich auch denselben Stellenwert. Man kann in den Ephemeriden, die man hat, man kann in einem Horoskop einzeichnen, man kann Deutungen damit machen, man kriegt ein praktisch verwertbares Ergebnis. Es ist einfach nur jetzt die Diskrepanz, ja, bei allen anderen Planeten haben wir einen physischen Körper dahinter, hier aber nicht. Aber trotzdem funktioniert es irgendwie, kann ich nicht hundertprozentig erklären. Aber ich kann nur sagen, in dem Sinn, Transpluto darf man nicht zum klassischen Planeten zählen. Es ist nicht dieselbe Art von Astrologie, wenn man den einzeichnet. Aber eben, es funktioniert. Ich denke, es ist vor allem, wer sich mehr auch mit Kritik an der Astrologie beschäftigt und dann in die Tiefe geht, ist ein spannendes Gebiet, wenn man sich da näher beschäftigt. Also wieso funktioniert denn das trotzdem? Ja. Ich denke aber auch, das Kapitel ist auch noch nicht abgeschlossen. Es kann sein in 20 Jahren, dass man hier zwei andere Planeten einzeichnet. Eben, wenn man vielleicht im Bereich von Pluto eben größere Körper noch entdeckt hat und dann merkt, doch, diese eignen sich jetzt gut für die Astrologie. Gut, dann sind wieder alle erfrischt.
Ja.
Wie war bisher vom Tempo? War es gut, zu schnell, zu langsam? Gut. Danke, gut. Also wir sind da noch ein bisschen bei den Spezialitäten der Astrologie vom Saal stecken geblieben. Ein bisschen haben wir in der Pause noch weiter diskutiert, vor allem auch Transpluto, da könnte man einen eigenen Abend machen, das ist wirklich etwas sehr Spezielles. Ja, eben, aber im Saal, wir haben viel Erfahrung damit, wir können damit arbeiten, es zeigen sich praktische, vernünftige, brauchbare Ergebnisse und dann arbeiten wir vorläufig damit weiter. Eben Halbsummen habe ich auch schon erwähnt, dass wir das auch verwenden, eigentlich immer in der Radixdeutung wird das immer mit einbezogen. Und damit man dann nicht zu viel hat, was man eigentlich mit berücksichtigen muss, die Orbis, die wir haben, sind grundsätzlich sehr klein. Also bei Halbsummen 1 Grad oder noch kleiner. Bei Hauptaspekten 4 Grad nehmen wir nicht mehr, Nebenaspekte 1, 2, 3 Grad. Dafür aber auch Feinaspekte, auch Quintil, Biquintil und solche Sachen da verwendet. Jetzt auch dieser Hintergrund von der Astrologie vom Saab, also der ist auch alles beschrieben im Buch. Also eigentlich das meiste, das ich jetzt vor allem so im technischen Teil erkläre, steht hier alles auch in der Einleitung, wo auch ein kleines Kapitel wegen Transpluto drin ist. Das sind eben wie die mit den Halbsummen, was das auch kurz erklärt, die Orbis-Tabelle vom Saft, die verwendet wird, die dahinter liegt, das ist alles drin. Also wer sich näher damit beschäftigen will, denke ich, da ist mit diesem Buch gut bedient, in vielen Bereichen. Jetzt, vorher wurde schon erwähnt, dass ich dann ein Forschungsprogramm entwickelt habe, und zwar, ich war noch in der Ausbildung bei Heidi Domen, da hat mich auch Familienthemen interessiert. Und da interessierte mich eigentlich, jede Person hat wie so ein paar Hauptthemen, die im Vordergrund stehen, die so der Schwerpunkt ist. Und jetzt war meine Idee, ja, findet man jetzt auch in Familien bestimmte astrologische Themen, die wie ein Schwerpunkt sind. Und zwar in dem Sinn, finde ich auf meiner Mutterseite ein anderes Thema als auf der Seite von meinem Vater. Und wenn, welche Themen sind das? Oder auch wenn ich dann die ganze Verwandtschaft noch erweitere zum Clan, wenn ich dann die Onkel und weiß ich was alles auch noch dazu nehme, gibt es dann auch eine bestimmte Charakteristikum. Weil was mir schon aufgefallen ist, von den Krankheiten her, vor allem so Krankheiten, die zum Teil wie vererbt sind auch, da habe ich deutliche Unterschiede gemerkt. Also in einer Familienseite gibt es auf jeder Generation einen Krebsfall und auf der anderen Seite, auf x Generationen kennt man das nicht. Das war für mich so ein Denkanstoß. Ja, sieht man das auch irgendwie astrologisch und wie kann man das sehen? Und wenn man dann so viele Horoskope vergleicht, wenn man eigentlich nur das Radix nebeneinander hält, ich sehe den Schwerpunkt halt nicht, ich bin noch nicht so ein guter Astrologe. Ich dachte, irgendein System müsste es geben, wo man es vielleicht besser sieht. Das eben systematisieren. Und dann habe ich bemerkt, eben die Tiefenastrologie, die uns Heidi Domen gelernt hat, dass das eigentlich ein sehr gutes Konzept ist, weil man untersucht immerhin nach 66 verschiedenen Strukturen, kann man so sagen kann. Das ist besser, als nur nach Sternzeichenbetonung zu suchen, wo man dann nur auf 12 kommt, 12 Differenzierungen. Und ich denke, das hat sich dann auch bewährt. Und das war für mich dann der Anstoß, ein Programm zu entwickeln, wo ich dann eben diese Auswertungen statt von Hand zu machen. Im Unterricht wurde immer noch gelernt, ja, jetzt müsst ihr auf das nächste Mal im Unterricht schauen, wer hat dieses Thema, dann mit all diesen Kombinationen heraussuchen. Das war einfach die Arbeit und ich bin im Prinzip vom Typ her faul. Ich möchte es möglichst bequem haben und dazu unternehme ich große Anstrengungen und habe darum ein Programm entwickelt. Ja. Und das war dann so eine Vermischung, die sich dann ergeben hat, wo auch Heidi Domen gemerkt hat, ja, dass ja nicht nur um die Familienforschung geht, sondern dass auch für eine einzelne Person eigentlich sehr interessant ist, wenn man sehr schnell sieht, wo es eigentlich die Schwerpunktthemen, gerade wenn eine Person in die Beratung kommt, wenn man schon noch einen Finger zeigt hat, wo sind die Hauptdrückpunkte, die bei dieser Person sehr wahrscheinlich sein werden. Man kann sich schon ein bisschen stärker einstimmen. Ja, dann eben mit diesem Forschungsprogramm, ich konnte einfach dann wirklich von ganzen Gruppen die Hauptthemen heraussuchen. Das ist jetzt etwas, was man momentan in der jetzigen Version, die man kaufen kann, nicht oder noch nicht machen kann. Aber ich konnte dort von 50 Personen einmal alles zusammenzählen in eine Aufstellung, Auflistung und schauen, welche Themen sind jetzt zuvorderst. Also ich konnte dann auch Gruppierungen machen, ja, wie unterscheiden sich Astrologen, Astrologinnen von Nicht-Astrologen, so Vergleichsgruppen, und war noch interessant, solche Sachen, aber ja. Also man könnte das natürlich fast wissenschaftlich weitertreiben. Ich denke, es wäre ein interessanter Ansatz, mit diesen 66 Themen zu forschen, weil es ist feiner, es kommt mehr dem praktisch tätigen Astrologen näher, als wenn man nur immer noch den Sternzeichen untersucht. Also welche Sternzeichen wären jetzt mehr Ärzte und welches mehr Sportler? Das ist irgendwie zu simpel. Eben, das waren einfach so die Ideen, an was ich herumgedacht habe, wenn ich viele Leute miteinander vergleichen will, dass ich das schnell und einfach sehen kann. Und das heißt auch, es muss vor allem auch visuell sichtbar sein, nicht nur in Zahlenlisten. Also es läuft dann auf zwei Hilfsmittel heraus. Das eine ist dann das Planetenprofil, das mir den Horoskop-Hintergrund dann aufzeigen wird. Da werde ich nachher noch Beispiele zeigen. Und dann die Familienthemen oder auch die Lebensaspekte selber, das ergab die sogenannte Themenliste, wo man dann wie eine Reihenfolge hatte von den stärksten Themen, dann mit Abstufungen nach weniger wichtig. Das Forschungsprogramm selber war ursprünglich so für die Techniker unter euch eine Datenbanklösung, also auf Access habe ich das gemacht, und heute ist es in einem normalen Computerprogramm, also in der Astrologie-Software, die wir im SAF verwenden, ist es darin enthalten. Also wenn man dort das Radix eingibt, kann man dann direkt diese Listen ausdrucken. Was auch wichtig ist, diese Themenliste, diese Hitliste kann einen dazu verführen, wenn man schon eine Liste hat, die zu oberst die wichtigsten Themen anzeigt, dass man nur noch mit dem arbeitet. Und da möchte ich schon noch das Ganze wieder in den Zusammenhang stellen. Die Grundlage bleibt, das Radix bleibt der Hintergrund, und auf den muss man dann diese 66 Themen anschauen. Also ich denke, nur ein Horoskop zu deuten, nur mit dieser Liste, das ist auch wieder nicht. Das ist nicht die alleinige Methode für alles. Aber ich finde eine sehr hilfreiche, wie wir dann vielleicht noch im Detail sehen werden. Und ich denke auch wenn man da einen Computer zu Hilfe nimmt, ich wollte immer noch bei der Arbeitsweise vom Astrologen bleiben, auch vom Groben ins Feine gehen. Das ist eben darum auch zuerst den Hintergrund deuten, anschauen und dann die verdichteten Kombinationsthemen. Den Hintergrund, um den sichtbar machen, ich denke, in jeder astrologischen Schule lernt man irgend so ein Auszählungssystem mit den Häuserbetonungen, mit Zeichenbetonungen und ja, Quadranten, was es da noch gibt, aktiv, passiv, die drei Qualitäten, ja. So eine Auszählung hatte Heidi Domen eigentlich auch schon entwickelt, also das Punktesystem hatte sich in der Praxis bewährt. Ich habe da einfach das grafisch dann noch umgesetzt. Und das sieht dann so aus, zum vollständig bleiben. Also ich nehme jetzt als erstes einfach mein eigenes Radix, mein Horoskop, dass Sie einen Eindruck haben von meinem Radix. Weil vieles sieht man ja hier nicht. Oder ich möchte damit aufzeigen, jede Art, wenn man ein Horoskop umzeichnet, man hat einen anderen Blickwinkel, andere Sachen werden deutlicher, andere Sachen undeutlicher. Und nur mit dem Radix selber, denke ich, hat man noch nicht den gesamten Eindruck von dieser Person. Sondern es ist eine Ansicht, die uns schon sehr viel vermittelt. Aber es gibt Sachen, die hier nicht sehr deutlich sind. Es gibt andere Zeichnungsarten von einem Radix, von einem Horoskop, wo wieder andere Sachen im Vordergrund stellen. Und all diese Eindrücke miteinander ergeben uns dann eigentlich ein Gesamtbild. Was hier jetzt eigentlich nicht, es ist so ein Aufbau drauf drin. Und zwar, es gibt wie eine Entwicklungslinie. Und zwar, was wir eigentlich mit der Geburt mitbringen, das sind die Planeten in den Zeichen. Das sind unsere Ressourcen. Mit dem treten wir unser Leben an. Wir haben nur das zur Verfügung. Was dann aber von uns im Verlauf vom Leben gefordert wird, sind die Planeten in den Häusern. Und das ist auf dieser Linie hier angezeichnet. Hier sieht man nur die Betonungen, die es gibt von den Planeten, wenn sie in den Häusern eingezeichnet wird. Jetzt sieht man dann einfach schon einfach an, auf diesem Gebiet hier bei Luft bei mir bringe ich sehr viel mit, aber in meinem Leben ist es schlussendlich gar nicht groß gefragt. Das sehe ich hier direkt. Wenn ich nur das Horoskop anschaue, sehe ich solche Sachen nicht. Vor allem das mit den Häusern, das sehe ich nicht groß. Die Zeichenbetonung sehe ich rasch. Wo habe ich Ballungen in welchem Zeichen? Aber das mit den Häusern fällt viel weniger auf. Und das Gleiche dann auch, wenn man es mit den Qualitäten anschaut, mit den Elementen. Man kommt so rasch zu einem Überblick, und vor allem, wenn ich jetzt zwei Personen diese Auswertung nebeneinander lege, kann ich optisch rasch vergleichen, wo sind Unterschiede. Ich sehe das rascher, als wenn ich nur ein Horoskop habe oder wenn ich nur eine Zahlenliste habe. Dann läuft die Umsetzung in eine grafische Darstellung. Wichtig ist noch, wenn man dann diese Liste macht oder wie es jetzt heute ist, es ist immer hinter den Entsprechungen auch noch eine Bewertung dahinter. Und so zum Beispiel ein Spannungsaspekt bekommt mehr Gewicht als ein harmonischer Aspekt. Oder es ist auch so, dass ein Planet in einem Haus gibt in dieser Auszählung mehr Punkte als ein Planet im Zeichen. Und zwar der Hintergrund ist ein bisschen, man kann sagen, die Bewertung ist problemorientiert. Oder man kann auch so sagen, es orientiert sich mehr an den Punkten, wo wir im Leben auch stolpern werden. Und das sind eigentlich unsere Entwicklungsaufgaben. Nicht das, was wir schon mitbringen mit Geburt, also die Zeichenbetonung, sondern die Betonung durch die Häuser. Dort zeigt sich, was von uns eigentlich im Leben gefordert wird, für was wir vorgesehen sind im Leben. Und von daher auch schon ergibt sich eigentlich auch ein Schwerpunkt, gerade wenn man kann man diese Liste auch sehr gut in Beratungen brauchen, weil jemand kommt in eine Beratung nicht mit etwas, was schon funktioniert, sondern mit etwas, woran er ansteht, an seinen Stolpersteinen im Leben. Und daher eben läuft das auch gut parallel. Es gibt noch einen Nebeneffekt, wenn die Zeichen nicht so eine große Betonung haben. Und zwar, ihr kennt sicher all das Phänomen der Generationenaspekte, Pluto im Löwen und sehr viele Leute hatten. Und das ist dann nicht mehr sehr persönlich. Und durch diese tiefere Bewertung bekommt das automatisch auch nicht so ein starkes Gewicht. Also dass dann nicht bei allen Personen alle Pluto-Löwen-Themen schon sehr weit oben sind. Also es bleibt so auch sehr individuell eigentlich. Die Punkte, also so ist dann konkret aufgebaut, wie viele Punkte bekommt was. Am meisten Punkte kriegen jetzt hier schon die Spannungsaspekte, Konjunktion mit inbegriffen in dem Sinn. Trigon bekommt weniger, dann sind all die feineren Aspekte, die jetzt im SAF-System verwendet werden. Aber ich denke, hier kann jeder bei seinem Aspektarium bleiben, also da muss niemand etwas ändern. Das verändert die Gesamtdeutung nicht grundsätzlich. Etwas wichtiger ist auch noch, ein Aspekt, wenn der Orbis genauer als ein Grad ist, dann wird es noch mit einem Faktor 1,4 multipliziert. Das heißt, eine genaue Konjunktion unter einem Grad kriegt um 14 Punkte. Weil das kann wirklich sehr dominant werden in einem Horoskop, ein sehr genauer Spannungsaspekt. Das wird dem Rechnung getragen. Und eben hier, wie gesagt, ein Planet im Haus wird doppelt so stark bewertet wie ein Planet im Zeichen. Also darum die Häuserbetonung, die ergibt sehr viel dann vom Gesamtbild. Auch noch vielleicht zur Bewertung anzumerken, also direkte Halbsummen werden hier sehr stark gewertet im gesamten Zusammenhang, aber das ist meine persönliche Erfahrung auch, dass direkte Halbsummen auf persönlichen Punkten sehr wirkungsvoll sind. das ist auch wieder aus Gründen der Vergleichbarkeit, es sind hier immer alle Themen aufgelistet, alle 66. Aber hier fängt die Hitliste an, hier zu oberst sind meine stärksten Themen, die ich habe, und dann geht das hier hinunter. Es wird dann immer weniger stark. Was hier drauf ist, meint, ist die Punktezahl, dass es jetzt dann nach der Auszählung erreicht hat. Und mit Anzahl ist immer gemeint, wie viele Entsprechungen sind dahinter. Und da ist je nach Horoskop ist es verschieden. Es gibt Horoskope, da hat man bei den Hauptthemen 3, 4 bis zu 5 Analogien, die man immer wieder findet im Horoskop. Also das sind wie ein Horoskop, das sehr dominant auf wenige Themen ausgerichtet ist. Und mein Horoskop ist mehr eins, das sehr stark verteilt ist. Es sind viele Themen darin enthalten. Thema Vergleichbarkeit, weil die Idee war schon ursprünglich die Familienforschung, viele Personen miteinander vergleichen. Wenn man jetzt hier eine Sammlung macht von Personen, vergleicht die miteinander, man muss auch immer gleich vorgehen, das heißt Häusersystem immer gleich behalten. Weil sonst mit den Zwischenhäusern, sonst gibt es auch Verzerrungen, wenn man technisch einen Fehler gemacht hat, das wäre schade. Kommt aber von mir her gesehen nicht darauf an, ob man im Placidus oder Koch arbeitet. In der Saafschule arbeiten wir jetzt vom Prinzip her vom Koch. Ich persönlich bevorzuge aber trotzdem Placidus. Also, das ist doch je nach Vorlieben. Aber dieses System funktioniert mit beiden Planeten. Was auch noch wichtig ist, eben, es müssen 12 Planeten sein. Also, die ganze Auszählung, man kann in Astrologieprogramm, auch in unserem, was wir vom SAF haben, natürlich auch in Transpluto abschalten, wenn man nicht mit dem arbeiten will. Dann gibt es wieder ein Problem bei dieser Auszählung, dann fehlt ein Planet von der Zuordnung her. Und wenn man jetzt halt selber nicht mit Transpluto arbeiten will, aber mit diesem System, ich denke, man kann sehr gut den Transpluto einfach durch die Venuswaage ersetzen. Also eben Transpluto habe ich vorher erwähnt, vergessen zu erwähnen, stand nur auf der Folie, wird der Waage zugeordnet. Also in unserem System, das ich jetzt auch kenne, mit dem ich viele Erfahrungen habe. Aber es kann eigentlich sehr gut durch die Waage Venus in der Deutung ersetzt werden. Das Programm heißt Chiron 5, aktuelle Version 5.5. Eben ist von Leopold Glatz entwickelt worden. Das ist noch interessant, ist ein Österreicher, ein Gebürtiger, der jetzt in der Schweiz lebt. Der Vertrieb ist beim SAF, also beim Schweizer Astroforum, das Sekretariat. Ich hatte aber früher auch lange von Hand damit gearbeitet, weil eben, es gab noch keine Programme dazu. Was man braucht, wenn man eigentlich damit arbeiten will, die Radixzeichnung, ein Verzeichnis der Aspekte, Halbsummenstrukturbild, wenn man die wirklich auch mit einbeziehen will, muss man nicht unbedingt, aber es verfeinert das ganze Ergebnis und dann kann man sich selber einfach so leere Formularblätter herstellen und dann das so eintragen. Ich möchte nur kurz von einem Kapitel kurz zeigen, wie so ein Thema dann dargestellt wird. Ich kann es auch nur wieder teilweise. Es ist von der Art her, soll ich sagen, nicht ganz wie das KDG, also das Hauptbuch von Reinhold Ebertin aufgebaut, aber es ist sehr viel Aussagen sind in Stichworten, in vielleicht in Kernsätzen so gemacht. Das ist nicht ein langer Roman, sondern es hat sehr viele Hinweise, die man bekommt. Und dann geht es einfach darum, all diese Hinweise sind dann einfach typisch für eine bestimmte Kombination. Und ich denke, für uns ist klar, keine Person wird all diese Entsprechungen dann haben, sondern es reicht, ein Thema ist abgedeckt, wenn man eine Hauptentsprechung darin findet. Weil das sind natürlich dann, von der Psychologie her dann aufgebaut, Sachen, die man dann typisch erlebt in der Kindheit, in der Familie, vielleicht auch in Beziehungsthemen, aber auch unentwickelte Formen, entwickelte Formen in diesem Bereich. Da sind sehr viel Material ist da drin enthalten. Also das erstreckt sich jetzt eigentlich über 4 Seiten. Also wo das Prinzip erklärt wird, Schauplatz Familie. Dann nur über die Kindheit selber einen Text dann, also was man dort im Normalfall, oder so sagen, diese Inhalte, die sind nicht von Heidi Domen erfunden worden, sondern sind praktisch alles aus ihren Beratungen, sind das Erfahrungen, wenn sie erlebt hat, aha, diese Person hat jetzt mit diesem dominanten Aspekt das erlebt in ihrer Beratung. Dann hat sie sich das notiert und mit einem Karteikastensystem mit der Zeit so diese Daten eigentlich zusammengetragen. Das heißt auch, es ist in dem Sinn wie eine aktuelle Feldforschung, was erleben heute Personen in unserer Zeit mit bestimmten astrologischen Konstellationen. Es ist nicht irgendeine Deutung, die aus der Mythologie abgeleitet wurde und dann theoretisch einfach zusammengefügt wurde. Also sehr viel Praxismaterial, sehr viel auch aus Beratungen. Und darum denke ich, Leute, die psychologische, vor allem astrologisch-psychologische Beratungen machen, haben hier einen sehr reichen Fundus, wo sie profitieren können. Gut, es geht noch weiter, dann noch weitere Kindheitsszenarien, dann mögliche Folgen in der unentwickelten Form. Es geht auch auf spezielle Unterschiede, wie sich es bei einer Frau, bei einem Mann auswirken könnte. Auch auf Krankheiten, Gesundheit, Körperfunktionen sind da typische Entsprechungen geschildert. Dann auch die Grundkonflikte, was dahinter stecken könnten. Auch welcher Bewusstseinssprung eigentlich ansteht, wo man eigentlich weiterkommen müsste, um das Problem lösen, sind Hinweise darin enthalten. Am Schluss noch typische entwickelte Formen von dieser Konstellation und dann immer noch abgerundet mit ein paar Beispielen von berühmten Persönlichkeiten, die jetzt diese Stellung, Konstellationen dann auch stark haben. Jetzt auch noch für die Anwendungen. Das sind vielleicht auch schon wie angetönt, sicher sehr stark praktisch anzuwenden in der Beratung. Und zwar eben, wenn ein Klient kommt, man kennt ihn vielleicht noch nicht so, man möchte natürlich möglichst viele Informationen haben. Und ich denke, man kann sich dann schon gut einstimmen, wenn man dann von dieser Hitliste, die ich vorher gezeigt habe, auf die ersten vier Themen nimmt, wo man sich alle durchlesen, weil die ersten vier, die werden dominant sein. Und die mal durchliest und dann im Hinterkopf behält und dann schaut, ja, was erzählt uns dann der Klient. Es wird sehr oft dann so ein Thema wieder ansprechen, das man vorher durchgelesen hat. Dann noch wichtig zu sagen, bei jüngeren Klienten muss es nicht unbedingt stimmen. Und zwar einfach am besten, am deutlichsten wird ein Horoskop, oder stimmt das mit der Biografie überein, natürlich bei Leuten, die schon nicht mehr leben, weil da ist das ganze Leben erfüllt worden. Ich denke, die haben das verwirklicht, was sie gekonnt haben, was für sie auch im Bereich des Möglichen war. Leute, die noch mitten im Leben stehen, da weiß man noch nicht, was kommt noch. Die können noch rechte Umbrüche machen in ihrer Biografie drin. Dann etwas, was ich auch sehr fruchtbar finde, Biografiearbeit, sei es die eigene Biografie, um sich selber auch besser kennenlernen, oder halt auch fremde Biografien durcharbeiten, mit Horoskopen vergleichen, wenn man da diese Hintergrundthemen hat, dann sieht man dann sehr rasch, die obersten Themen, die kommen überall, ziehen sich wie ein roter Faden durch die ganze Biografie hindurch. Am Schluss werde ich dann noch drei Beispiele zeigen, wo ich vor allem auf das eingehen werde. Nur die ersten beiden Themen und mal schauen, wie stimmt das mit dieser Person überein. Dann eben die weitere Anwendung Familienforschung oder ganz allgemein, wenn man Gruppen untersuchen will. Also Gruppen, das können auch Teams sein in einer Firma, sofern man Horoskope davon hat, das ist eine Voraussetzung. Oder oft von Gruppen von mehreren Leuten, wo man einfach die genauen Horoskope hat. Ich denke, ergibt sich fast von alleine, weil vorher die ganze Auswertung war ja sehr stark auf die Häuserbetonung ausgerichtet. Ist ja auch in der tiefen Astrologie. Und wenn man von einem Horoskop keine Geburtszeit hat, hat man die Häuserbetonung nicht. Das heißt, das wesentliche Element fehlt, dann kann man auf diese Art nicht arbeiten. Also es geht wirklich nur bei Personen, wo die Geburtszeit recht gut stimmt. Nicht auf die Kommasekunde, aber sie muss recht gut stimmen. Jetzt bei den praktischen Beispielen bin ich jetzt bei bekannten Österreichern geblieben, und zwar auch von der Idee her, dass sie die sicher auch kennen, weil dann haben sie ihr Wesen auch den Vergleich, stimmt das oder stimmt das nicht, sonst könnte ich irgendetwas erzählen. Als erstes Beispiel, wenn ich denke, wenn man so nach Wien kommt, sich mit Psychologie beschäftigt, ja, da drängt sich Sigmund Freud auf. Aber es ist so, dass wenn ein Aspekt hier breit gezeichnet wird, dann ist er auch sehr genau. Das heißt aber auch, er ist bei ihm sehr genau. Das heißt, er wird eine wichtige Rolle spielen in seinem Leben. Aber vorausgesetzt, sein Aszendent ist korrigiert. Weil wenn ich da hier mit genau anspreche, Aszendent um einen Grad verschoben, dann muss die Geburtszeit aber sehr gut sein. Jetzt wegen der Genauigkeit, also da bin ich, ich schaue immer, wenn es irgendwie geht, kriege ich Hinweise, stimmt ein Horoskop oder nicht. Und etwas, was sich sehr gut bewährt hat, was ich jetzt auch gleich zeigen kann, und zwar das sind die Halbsummen, die Strukturbaume. Das ist von Sigmund Freud. Und was ganz typisch ist, wenn ein Horoskop stimmt, auf den Achsen, die ja sehr empfindlich sind auf die Zeit, wenn ich dort viele direkte Halbsummen habe, da hat es Klick gemacht, dann stimmt es. Und hier sehe ich sehr viel, auffallend viele, sogar direkte Halbsummen auf dem Aszendenten, auf dem MC nicht, aber auf dem Aszendenten alleine. Und das haben sehr wenige Personen, 4 direkte Halbsummen drauf. Für mich ein deutlicher Hinweis, die Geburtszeit stimmt oder das Horoskop wurde bereits früher korrigiert. Also ich habe das aus dem Trägerarchiv entnommen, diese Zeit. Eben darum, ich mache schon immer noch irgend so einen Check, bevor ich dann noch genauer weiterarbeite, weil das finde ich ist schon wichtig. Aber es ist für mich so ein Nebeneffekt, wenn man mit Halbsummen arbeitet, wenn man dieses System kennt. Ich habe wie so eine Lupe, wo ich schauen kann, kann es ungefähr stimmen. Jetzt das vorher erwähnte Planetenprofil, das ist einfach die Hintergrundauszählung von seinem Horoskop. Also was hier auch drin ist, zum Beispiel die Mondphase. Es ist gleich nach Neumond. Wo ich denke, das ist wieder sehr typisch für sein Lebenswerk. Er hat etwas ganz Neues in die Welt gesetzt, einen Samen gesät, gepflanzt eigentlich. Also die Psychologie, da hat er sicher einen wesentlichen Anteil gehabt, dass die überhaupt so aufgekommen war. Er war die richtige Person zur richtigen Zeit auch. Und ich denke, das stimmt ja auch mit diesen Mondphasen dann überein. Also nach Neumond, da ist auch die Samenphase, die Aussaatphase, wo man konkret etwas Neues in die Welt setzt. Vielleicht auch noch von dem, was er mitgebracht hat, Sonne im Stier, die Erdbetonung. Aber das Materielle, das Konkrete war von ihm im Leben nicht gefragt, in den Häusern, sondern wenn man hier sieht, sind die Themen Luft und Wasser. Also das heißt Geist und Psyche, diese Kombination. Und das tönt schon nach Psychoanalyse. Das wurde von ihm im Leben gefordert, aber das hat er auch erfüllt. Ich denke, das sieht man auch hier schon deutlich, wie seinen Lebensweg, also was hat er mitgebracht und was hat er gemacht. Ich denke, er hat es auch erfüllt. So, und jetzt kommt die lange erwartete Hitliste von Freud. Ich habe es jetzt nicht vergrößert dargestellt, aber bei ihm zuvor, da steht Sonne Jupiter mit 20 Punkten und ist 3-mal in Analogien enthalten im Horoskop. Und dann das zweite Thema von ihm ist Chiron Pluto mit 18 Punkten, das ist 2-fach enthalten. Und wenn man jetzt also von der Hauptbedeutung von diesen Grundthemen von ihm ausgeht, also so eine Jupiter, ganz allgemein Erkenntnisgewinn, ist aber auch ein Heilaspekt drin. Und Chiron Pluto, mit Chiron eben, das ist der Jungfrau zugeordnet. Also dort geht es auch um Genausein, um Analysieren, auch wieder um Heilung eigentlich. Mit Pluto geht man sehr in die Tiefe. Ja. Und ich denke, diese beiden, nur diese ersten beiden Themen, die charakterisieren von mir diese Freude absolut. Ja. Noch eine kleine Erweiterung. Das ist ja nur eine Zusammenfassung von Themen und Punkten. Dann sieht man nicht mehr so, was ist eigentlich dahinter. Im Programm selber sieht man dann noch in alle Details, aha, zum Beispiel Sonne Jupiter. Sonne Jupiter, das kommt zustande aus Jupiter im Haus 5. Dann hat der Sonne Jupiter ein Halbquadrat und die Sonne Jupiter Halbsumme steht auf seinem Mondknoten. Also kriege ich auch gleich wieder zusammengefasst. Damit es doch wieder ein bisschen konkret astrologischer und nicht nur eine Zahlenstatistik. Soll ich sagen, Astrologie wird ja oft auch so als eine königliche Wissenschaft betrachtet oder angeschaut. Und dann finde ich auch, dann gehört es auch dazu, man muss sich irgendwie mit den Königshäusern oder Kaisern beschäftigen, naheliegend in Wien, Kaiserin Sissi. Es gibt übrigens auf der Homepage vom SAF eine vierteilige Deutung vom Horoskop von der Kaiserin Sissi von Heidi Domen verfasst, wo sie so ziemlich so die Techniken von der SAF-Schule an ihr an wichtigen Lebensstationen erläutert, auch in den Progressionen, Transiten und so. Ich möchte hier wieder etwas Spezielles, nur auch schon wieder auf die Mondphase. Also ich schaue die immer an, ich finde das interessant. Das ist nicht ein Hauptdeutungsmerkmal, aber wenn man sich ein bisschen mit den Phasen beschäftigt, es wird wieder sehr treffend, was dann herauskommt. Das hat ja Dane Rudiar in seinem Buch «Der Sonne-Mond-Zyklus» sind so 8 verschiedene Phasen beschrieben. Und ich denke, das ist sehr aussagekräftig. Und auch hier, es ist an einer Endphase, also der Vollmond, es ist vorbei. Das heißt, hier wird sicher nicht mehr Neues, es wird nicht erfordert, gefordert, etwas Neues in die Welt zu setzen. Man kann auch sagen, ab dem Vollmond geht es nicht mehr um äußere Erfordernisse, sondern es geht nur noch um innere Prozesse. Um etwas Bestehendes, das man vielleicht schon kann, noch ein bisschen besser zu machen, gut abzuschließen. Aber es geht eigentlich vor allem um innere Erkenntnisse schlussendlich, das eigentlich von ihr gefordert gewesen wäre. Ich kann das so vielleicht so sagen. Weil ich denke, die Biografie von ihr ist mehr oder weniger bekannt. Sie ist ja sehr viel gereist, hat sich sehr viel mit sich selber beschäftigt. Ich denke, das war nicht das, was schlussendlich von ihr gefordert gewesen wäre vom Horoskop her. Da habe ich auch rasch hineingeschaut, stimmt das Horoskop von Kaiserin Sissi, wieder mein Check mit den Halbsummen. Was für mich typisch ist, Sonne, Mond, Halbsumme. Also sind zwei persönliche, also die drei persönlichen Punkte vereint mit einer direkten Halbsumme, das ist ein sehr deutliches Zeichen, dass ein Horoskop stimmt. Ja, und jetzt die Themenliste selber, was bei ihr zuvorderst steht. Zuvorderst ist Venus Chiron. Die Verbindung mit 22 Punkten ist dreimal angelegt im Horoskop. Und dann fast auf gleicher Höhe Jupiter Chiron mit 21 Punkten, auch dreimal angelegt. Und eben Chiron, beide Themen sind in der obersten, sozusagen in ihren obersten Lebensthemen kommt Chiron zuvorderst vor. Und Chiron, wenn man es auch von der Mythologie her anschaut, das mit den Verletzungen und aber auch mit dem Heilwissen, das darin sein könnte, ich denke, bei ihr hat die Verletzungsseite überwogen. Ich denke, sie hat sich ja, also von ihrer Biografie her auch, ihr wurden die Kinder weggenommen, also ihr wurde die Frucht entzogen, Venus Chiron. Das sind, ich denke, sie hat solche Sachen erlebt, aber auch sich selber dementsprechend dann auch verhalten oder so eine Lebensweise geführt. Sie hat sich auch sehr stark mit sich selbst beschäftigt, mit ihrer Gesundheit, aber Gesundheit fast krankhaft dann, also muss sie ja eher als magersüchtig bezeichnen, so wie es beschrieben wird auch. Also Putzzwang, solche Sachen. Ja. Also ich denke, es beschreibt wieder recht typisch eigentlich ihr Leben insgesamt, was sich so hindurchzieht auf ihrem, mehr vom Hintergrund her, von ihrer Person her, nicht was sie im Äußeren gemacht hat. Aber wo hat es ihr wirklich auch gefehlt? Also wo sind auch die Probleme gelegen? Das waren jetzt beides Personen, die nicht mehr leben. Und wie ich schon erwähnt habe, da sieht man das immer am deutlichsten, wenn man die Biografie mit der Astrologie vergleicht. Eben weil die haben das Leben gelebt, die haben das erfüllt, was sie konnten oder auch nicht konnten. Jetzt eine Person, die noch lebt, ist sicher auch sehr bekannt, Niki Lauda. Weil halt schon die Biografie, die man schon kennt von ihm, ist ja schon sehr interessant, denke ich auch. Ja, ich denke immer wieder, ja, gut, Sonne in den Fischen, Rennfahrer, ist es das? Ich denke nicht in erster Linie, er ist auch nicht bei dem geblieben schlussendlich. Jetzt auch wieder nur kurz wegen der Mondphase, es ist ähnlich wie Sissi, aber sie ist noch weiter vorne. Das ist dann auch typisch, bei diesen Personen ist mehr etwas, eben nicht mehr etwas Neues gefordert, in die Welt zu setzen. Es kann aber auch sein, dass sie etwas Bestehendes verfeinern, noch das Letztmögliche herausholen, das geschickt anwenden. Das ist auch eine typische Entsprechung. Das finde ich, der trifft für Niki Lauda eigentlich gut zu. Er hat nicht die Formel 1 erfunden, aber er war ein sehr guter Pilot. Er hat nicht die Fluggesellschaften erfunden, die Fliegerei, aber trotzdem, er hat schon zwei Fluggesellschaften aufgebaut. Ja. Ich denke, oder auch hier sieht man das auch wieder von den Häuserbetonungen her, der Wiederaufbau, der Neuanfang ist ja hier eigentlich auch schon sehr deutlich zu sehen. Das ist von den Zeichen her hier eigentlich nicht so, aber im Verlauf vom Leben hat er das gelernt. Also hat eine starke Eckhausbetonung, kommt bei ihm durch die vielen Planeten im 10. Haus zustande. Das sieht man ja auch hier im 10. Haus, hat er wirklich einen Schwerpunkt. Gut, jetzt die Themenliste. Was ist bei ihm zuvorderst? Und siehe da, ein Rennfahrer mit zwei Saturn-Themen. Saturn wie Bremser und das bei einem Rennfahrer. Fand ich zuerst verblüffend, ja, was soll jetzt das? Aber trotzdem, ich finde, es stimmt zu seiner Biografie. Eben, es geht da bei Saturn eben, das habe ich vorher schon von der Mondphase angedeutet, es wiederholt sich da eigentlich wieder mit Saturn, er holt auch das Letztmögliche heraus. Eben Perfektion auch, ja. Aber ich denke auch Zähigkeit und ich denke auch, das hat er bis jetzt auch gebraucht in seinem Leben, dranbleiben, wirklich am Aufbau dranbleiben, weil es kommt nicht von alleine, vor allem auch das mit den Fluggesellschaften. Oder eben auch als Rennfahrer, auch wenn er Rückschläge erlitten hatte, er war sofort wieder dran, es sind sehr viel Energie auch. Ja. Also für dich hat es noch nicht, wenn man es hinterher nicht sieht, eben Mond, Saturn, 22 Punkte und dreimal wiederholt. Und Sonne, Saturn, auch mit 22 Punkten, zweimal wiederholt. Das heißt, sind auch die beiden Lebenslichter sind bei ihm zuvorderst mit Saturn kombiniert. Also denke ich, ist eine sehr starke Thematik so auch. Aber ich denke, eben für ihn typisch die Zähigkeit auch, weil ich denke, so etwas aus seiner Biografie, das auch passend ist. Als er anfing mit der Rennfahrerei, hat er es zuerst heimlich gemacht. Er durfte sich seinem Vater her ja eigentlich nicht Verbote übertreten. Ist aber auch mit so einem Saturn die Grenzen überschritten. Passt dann auch wieder hinein. Eben, was er lebt ja immer noch. Wir wissen noch nicht, was er in seinem weiteren Leben noch alles machen wird. Aber ich denke, bis jetzt ist das schon recht passend. Also ich habe gedacht, ja. Eben zuerst ist mit der Rennfahrerei, da muss man sich überlegen, wieso kommt der Saturn zuerst. Aber das ist ja mehr der Hintergrund, sein Grundantrieb. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass da Mars, Jupiter zuvor steht. Aber ich denke, das spiegelt es doch gut wider auch. Und eben auch im Sinne, wie der tiefen Astrologie mehr Hintergründe zu liefern. Ja. Das wäre es von meiner Seite her gewesen, dieser Vortrag.